David, wie viel Prozent der Gemeinde kann sich wohl an deine letzte Predigt erinnern? Was denkst du?
Die Predigt ist eine Woche her. Ich schätze mal 20%.
Liegt das an der miserablen Vorbereitung deiner Predigt oder liegt es an miserablen Erinnerungsvermögen der Gemeinde?
Ich vermute mal ungefähr an beidem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wahn und Sinn. Wir starten rein heute in eine kleine neue Miniserie über das Predigen. Wir wollen sprechen über, sollten es Themen- oder Textpredigten sein? Wir werden sprechen über, worum sollte es beim Predigen gehen? Muss es Gerichtspredigt oder Liebespredigt sein, Gnadenpredigt? Wir werden ein bisschen über Stephen Furtick und Timothy Keller heute sprechen, für alle, die sie kennen. Alle anderen werden sie heute kennenlernen. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback sendet, gerne über office@focus-kirche.de oder Fokuskirche auf Instagram. Mein Name ist David Kuhns und mir gegenüber sitzt wie immer Dr. Bernhard
Olpen.
Bernhard, mal als Einstieg in unsere Serie über die Predigten. Wenn du mir sagen müsstest, an wie viele Predigten du dich aus den letzten 30 Jahren, die du selber gehalten hast oder gehört hast, wirklich noch erinnern kannst, wie viele Predigten sind es dann?
Nun, an meine eigenen Predigten kann ich mich natürlich schon erinnern, zumindest an meine besseren. Aber wenn ich mich frage, wie viele Predigten von anderen ich mir gemerkt habe in mehr als 40 Jahren inzwischen, dann komme ich nur auf 6, 7, 8. Schon erschreckend wenig, ne? Und krass. Dazu zählt meine Bekehrungspredigt. Klar, die hat auch natürlich eine Lebensveränderung ausgelöst. Dazu gehören Willow-Krieg-Predigten von Bill Hybels und John Ortberg. Warum kann ich mich an die erinnern? Weil sie Studienmaterial hatten, da gab es dann Bücher dazu. Zum Beispiel Das Leben, nachdem du dich sehnst von Ortberg oder Mutig führen von Hybels. Da gab es dann ganze Predigtreihen, die man in Kleingruppen nachbesprochen hat. Also diese nochmalige Beschäftigung mit den Themen ist das Zweite, was wahrscheinlich mir geholfen hat. Aber es gibt auch ganz einfache Predigten, die ohne großen Aufwand eigentlich bei mir einen Volltreffer ausgelöst haben. Und die bedeutsamste Predigt, die mich am allermeisten bewegt hat und am meisten hängen geblieben ist, die wurde am 5. Mai 2001 gehalten.
Hast du das Datum noch im Kopf gehabt oder hast du es nachgeschaut?
2001 hatte ich im Kopf.
Okay.
5.5. nicht. Es war ein Samstag. Und zu Besuch war damals bei uns in der FDG in Bayreuth John Elliott. Er ist der Direktor einer großen Missionsorganisation, World Outreach, kommt aus Neuseeland. Und er hat eine Predigt gehalten. Und zwar über den Predigttext Matthäus 25 ab Vers 31. Den habe ich heute Morgen nochmal gelesen. Einer der bewegendsten Predigttexte oder Bibeltexte, die ich kenne. Da sagt Jesus am Ende: Wenn ich zu Gericht sitze, dann werden alle Menschen von allen Zeiten und Völkern vor mir stehen und ich werde sie trennen in Böcke auf der linken Seite und Schafe auf der rechten Seite. Dann werde ich zu den Schafen sagen, kommt her, ihr Geliebte des Herrn, in das Reich Gottes, denn ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war, etwas zu trinken, als ich durstig war. Ihr habt mich im Gefängnis besucht, ich war ein Fremder und ihr nahmt mich auf. Wann haben wir dir das getan? Und Jesus sagt, alles, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan.
Bewegend.
Und dann kommt die andere Gruppe. Hinfort mit euch in das Feuer, was dem Teufel und den Dämonen bereitet ist. Warum? Alles, was ihr einem der Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan.
Wow.
Das war so der Predigttext. Und dann hat er zum Schluss der Predigt ein Foto dabei gehabt. Damals noch mit Overhead-Folie. Der hat er aufgelegt.
Vielleicht schreibt uns mal eine Nachricht, wenn ihr noch wisst, was Overhead-Folien sind.
Ja, genau. Ja. Overhead-Folie. Und da hat er ein preisgekröntes Foto gezeigt. Pulitzerpreis 1993. Vielleicht kennst du es. Was wird gezeigt? Es ist ein Geier, der neben einem Baby kniet. Das war 1992 oder 1993, Hungersnot in Äthiopien, fürchterliche Hungersnot, viele Menschen sind gestorben und er hat quasi dort eine Reise gemacht, hat das festgehalten, dokumentiert. Das
ist ja auch eines der bekanntesten Fotos der Welt. Ja, wahrscheinlich.
Unglaublich. Und ich habe sogar seinen Namen gemerkt, was für mich schon bedeutsam ist.
Vom Fotograf.
Ne? Vom Fotografen. Der Mann hieß Kevin Carter. Mhm. Und dann führte John Elliott aus, was mit diesem Kevin Carter passiert ist. Er hat also den Pulitzer-Preis eingestrichen. Und dann wurde er immer wieder gefragt, Herr Carter, was haben Sie gemacht, nachdem Sie das Foto geschossen haben? Und jedes Mal musste er sagen, nichts. Ich habe nichts getan. Mhm. Am Ende konnte er es nicht mehr aushalten und hat sich das Leben genommen.
Der Fotograf?
Ja.
Und dann hat wahrscheinlich der Prediger gesagt, wir sollten etwas tun.
Genau, und dann hat er quasi diese Geschichte auf uns zugemünzt und hat gesagt, wir leben in einer Welt, in der wir zwar nicht in Äthiopien sind und keine Fotos schießen, aber wir können im Fernsehen sehen, wie es Menschen da draußen geht. Wir können nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, wann haben wir dich gesehen, Herr, und haben dich nicht besucht und haben dir nichts zu essen oder zu trinken gegeben. Das können wir nicht sagen, denn wir sehen es. Mhm. Auch wenn nicht bei uns um die Nachbarschaft herum jemand jetzt stirbt an Unterernährung. Und er hat uns halt richtig herausgefordert und gesagt, hey, die Not der Welt ist mit Händen zu greifen. Wir können hier im Wohlstandswesten nicht einfach sagen, wir haben es nicht gesehen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir haben nochmal eine zweite Kollekte eingesammelt an dem Abend. Und die war so groß wie noch nie. Und das zeigt schon, dass die Wirkung der Predigt enorm war. Und es waren eben verschiedene Dinge, die zusammengewirkt haben. Einmal dieser Predigttext, der schon unter die Haut geht. Aber dann auch dieses Foto, was er eingesetzt hat. Also auch die Performance hat gestimmt. Mhm. Und dann diese Zuspitzung auf unser Leben. Wie werden wir jetzt weitermachen nach dieser Predigt? Unvergessen. Mhm. Und das ist eine Predigt, die ich mir gemerkt habe, weil sie einmal handwerklich gut gemacht gewesen ist, einen echten Anspruch an mich herangetragen hat und unvergesslich geblieben ist durch diese Kraft der Bilder auch.
Also vielleicht nochmal grundsätzlich, ich habe ja gefragt, wie viele Predigten, an wie viel kannst du dich erinnern? Mhm. Andererseits muss ich sagen, ist als Prediger schon erschreckend, dass du dich an, keine Ahnung, 6 Predigten erinnern kannst.
7, 8.
Vielleicht. 7, 8 von Hunderten.
Ja.
Also es ist ja auch immer ein bisschen, bringt euch noch auf den Boden als an alle Prediger und Predigerinnen, die da draußen hören. Deine Predigt ist vielleicht nicht so weltbewegend. Auf der anderen Seite, die eine Predigt kann weltbewegend sein.
Ja.
Und heute in der Folge soll es ja ein bisschen darum gehen, wer predigt besser, Stephen Furtick oder Timothy Keller, weil wir uns ja fragen wollen, was macht denn eine gute Predigt aus? Das ist ja so ein bisschen die Frage dieser Folge.
Mhm.
Und wir haben 2 ganz kontrastreiche Prediger genommen. Also Stephen Furtick, vielleicht kurz zur Erklärung, ist der Pastor der Elevation Church in North Carolina, ein sehr bekannter, aktueller Prediger, einer der meistgehörten Prediger der aktuellen Zeit, vielleicht sogar der meistgehörte Prediger. Mhm. Sehr dramaturgische Predigten, sehr leidenschaftlich, sehr passionate, also richtige Performance in seine Predigten. Er ist auch Songwriter, vielleicht merkt man das, afroamerikanischer Style. Da hast du Timothy Keller auf der anderen Seite, sehr nüchtern, sehr ruhig, fast schon, also er lebt nicht mehr, aber es war einer der größten amerikanischen Theologen und Prediger der letzten Jahrzehnte, man nennt ja auch den C.S. Lewis des aktuellen Jahrhunderts.
Mhm.
Und wir wollen sie mal so gegeneinander stellen, denn die Frage ist ja, was ist wichtig für eine gute Predigt?
Mhm.
Wenn ich jetzt deine Punkte, deine Predigten mal analysieren würde, die du mir genannt hast, die gut waren, dann würde ich sagen, das Erste, was du gesagt hast, was wichtig ist für eine Predigt, ist gar nicht die Frage, ob es eine gute Performance war oder nicht, sondern erstmal bewirkt es Lebensveränderung. Also du hast ja gesagt, die Predigten, die dir hängen geblieben waren, waren die, die dann ganz mit Kleingruppenmaterial gearbeitet haben oder die wirklich in deinem Leben dafür gesorgt haben, dass sich was nachhaltig verändert hat.
Mhm.
Also es geht gar nicht so sehr zuallererst mal jetzt um den Moment der Predigt, sondern was eine gute Predigt, vielleicht beginnt die Frage tiefer, was ist nachhaltige Lebensveränderung?
Genau, das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, um Predigt nachhaltig wirksam zu gestalten. Es kommt gar nicht auf den Predigtmoment so sehr an, sondern ist er geeignet, ist der Inhalt, den ich verkündige, oder der Appell, den ich an die Menschen richte, ist ja umsetzbar im Leben. Und was tut die Gemeinde insgesamt, um das aufzugreifen und dann auch ins tägliche Klein-Klein runterzubrechen? Das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache, die weit über die Predigt hinausgeht. Wir haben ja auch hier in unserer Kirche in Düsseldorf lange Zeit ein Kleingruppenmodell gefahren, wo wir gesagt haben, die Predigt, die am Sonntag gehalten wird, soll in allen Kleingruppen, und zwar homogen in allen Kleingruppen das gleiche Programm, nachbesprochen werden. Und zwar nicht im Sinne von, hat er es gut gemacht, hat er es schlecht gemacht, welche Bibelstelle hätte man noch nehmen können, sondern immer anwendungsbezogen. Mhm. Was heißt das jetzt konkret für mich? Wie setze ich das jetzt um? Finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz. Ist natürlich, hat auch Schwächen, weil er nur einen Programmpunkt anbietet, keine Variation bietet, nicht alle Menschen wirklich abholt. Aber die Idee dahinter ist gut, Predigten müssen in die Anwendung kommen, wenn sie haften bleiben.
Eigentlich ist das sogar genau das, was Stephen Furtick sagt, obwohl er so performanceorientiert predigt. Er wurde mal gefragt, wann denkst du, dass du gut gepredigt hast? Mhm. Und er sagt, frag mich nicht 15 Minuten nach meiner Predigt, sondern frag mich 15 Tage oder vielleicht auch 2 Monate nach meiner Predigt.
Guter Punkt.
Hat's was verändert im Leben von den Leuten? Trotzdem wollen wir mal über den Performance-Aspekt auch ein bisschen reden. Denn das Zweite, was ich beobachtet habe oder was du gesagt hast, ist ja die Predigt mit dem Kind und dem Geier. Mhm. Also was hier hängen geblieben ist von dieser Predigt, ist der Text, das stimmt. Es ist aber auch das Bild. Es ist die Illustration, die letztendlich richtig, richtig stark nachhalt.
Und die Geschichte von Kevin Carter.
Und die Geschichte von Kevin Carter. Und ich finde, das ist schon eine wichtige Frage. Wie kann man gut predigen? Mein Homiletiklehrer hat mir damals gesagt, David, werde ein guter Prediger, denn es gibt zu viele schlechte Prediger in Deutschland.
Ja, guter Ratschlag. Ja.
Genau. Und was er damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass er sagen wollte, ey, es ist die wichtigste Botschaft der Welt, dann schau auch, dass du sie gut rüberbringst und dass du schaust, dass die Botschaft ankommt, also so ganz nur, es geht nur um die Botschaft und kann es ja auch nicht sein, sondern dass die Botschaft zur Lebensveränderung bewirkt, hat auch was mit der Form zu tun, in der sie überliefert wird. Und in deinem Beispiel jetzt mit Kevin Carter war es die Geschichte, war es eine Story, kann man sagen, und es war ein Bild, also eine Illustration und ein Bild.
Stimmt. Und was ich daraus gelernt habe, ist, etwa das, was mein lieber Kollege Arndt Schnepper von der Hochschule Ebersbach, FEG, praktischer Theologe, mal zusammengefasst hat in seinem lebenswerten Homiletikbuch, Predigt braucht Gefühl. Kann ich nicht auf alles eingehen, aber ein Punkt, den er als Voraussetzung für eine wirksame Predigt beschreibt, ist das Ansprechen des Gefühls. Er geht dann in die Hirnforschung rein und sagt, Großhirnrinde, da verarbeite ich die Informationen. Dann gibt's aber daneben noch ein anderes System, das ist das sogenannte limbische System, was auch die Gefühle anspricht. Und in diesem limbischen System wird auch die Entscheidung darüber getroffen, ob etwas richtig und ob etwas falsch ist, ob es bedeutsam ist. Und dieses limbische System hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Was er sagt, ist eigentlich, Predigt braucht Gefühl. Wenn wir nicht die Emotionen des Menschen ansprechen, wenn wir keine Betroffenheit auslösen, dann wird das nicht hängen bleiben, was wir sagen. Auch wenn es rational stimmig ist und überzeugend klingt, der Mensch muss betroffen werden. Willow-Krieg Deutschland hat vor 20 Jahren immer den Satz geprägt, wir müssen Gottesdienste anbieten, die bewegen, bewegende Momente schaffen. Wir haben in Bayreuth damals viele Jahre so Gästegottesdienste gefeiert und haben genau diesen Punkt versucht, ernst zu nehmen, wie schaffe ich einen bewegenden Moment? Und dieser bewegende Moment ist im Prinzip der Schlüssel, dass ich in ein offenes Herz eine Botschaft reinlegen kann. Das bedeutet, wenn ich einen Menschen emotional betroffen gemacht habe, durch ein Bild oder durch ein Lied oder durch eine Illustration, durch eine Geschichte, dann ist das Herz in der richtigen Verfassung, damit ich eine geistliche Wahrheit reinlegen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und auch nichts Neues. In der Erweckungsgeschichte gibt es diese Phänomene schon seit dem 19. Jahrhundert. Dwight L. Moody, der größte Evangelist des 19. Jahrhunderts, hatte eine Geheimwaffe, seinen Sänger, Ira Senke. Wenn der gesungen hat, dann flossen die Tränen. Ne? Das war so bewegend.
Also bei Aufrufen und so weiter hat er Musik, emotionale Musik.
Ja, also nicht parallel dazu, wie bei uns heute, Klangteppich und so, aber im Prinzip der gleiche Mechanismus.
In S-Moll. A-Moll, E-Moll.
Man könnte natürlich sagen, das ist jetzt Suggestion, da beeinflusst man die Menschen, das ist Manipulation. Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen. Es geht ja dem Prediger, es muss dem Prediger darum gehen, dass seine Botschaft haften bleibt. Mhm. Und alles, was dazu hilft, naja, alles, der Zweck heiligt nicht alle Mittel, aber wir dürfen schon ganzheitlich predigen, weil wir den ganzen Menschen ansprechen wollen. Und wenn wir wissen, dass die Botschaft nur dann wirklich verfängt und lebensbedeutend ist, wenn sie eine Betroffenheit auslöst, dann dürfen wir auch gut gemachte, gekonnte Lieder mit starken Texten und Ähnliches mehr einsetzen, damit wir das Evangelium wirklich im Herzen verankern. Und das habe ich gelernt aus diesen Predigten, die ich behalten habe.
Aber lass uns mal bei dem Punkt bleiben, weil ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich kann mich gut an mit dem Manipulation.
Ja.
Ich kann mich gut an ein Gespräch erinnern vor einigen Jahren. Da hat genau dieses mit dem Klangteppich und sowas ein Bruder aus meiner Heimatgemeinde gestört. Und da meinte er, ey, lass mal die ganze Musik weg und so weiter. Das muss einfach nüchtern bleiben, anstatt hier so zu manipulieren. Mhm. Und er hat das offensichtlich als Kritikpunkt wahrgenommen. Mhm. Und vielleicht unser Titel ist ja auch so ein bisschen Stephen Furtick versus Timothy Keller. Also, dass man als Deutscher doch relativ befremdet ist, wenn man jetzt Stephen Furtick hört und dann immer, wenn Höhepunkte kommen, die Orgel, die da reinpfeift und so weiter. Aber vielleicht können wir gleich nochmal über Stephen Furtick kommen. Es überrascht mich an der Stelle, dass der Arndt Schnepper aus dem FEG-Bund kommt. Mhm. Alle liebe Grüße an unsere Freunde aus dem FEG-Bund, denn soweit ich jetzt FEG-Prediger kenne, sind es jetzt nicht gerade die emotionalsten Prediger, die ich kenne. Sag mal eher den Pfingstern nach, dass sie so ein bisschen gefühlsduselig sind und nicht die FEGler. Also das ist ja schon eine Frage, die im Raum steht.
Ja.
Gerade auch im deutschen Kontext.
Ja.
Ist man nicht so ein bisschen zu emotional im Pfingstkreisen und muss immer auf die Tränendrüse drücken und Menschen irgendwie emotional angehen und also an Menschen emotional appellieren?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, noch die Vorwürfe, die man an so moderne, attraktionale Gottesdienstkonzepte immer wieder richtet, das ist manipulativ, was da passiert. Der Flow, der quasi im Gottesdienst schon vorher programmiert ist, dass auch, ja, nichts verloren geht, atmosphärisch und so. Das wird manchmal ja zum Vorwurf gemünzt.
Aber kannst du das nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen, wenn man dem Prediger und der Gruppe, die etwas rüberbringen möchte, falsche Motive unterstellt. Ich würde es für verfehlt halten, um da mal Bill Heibels zu zitieren, wenn auch in einem anderen Kontext. Es ist doch verrückt, wenn wir die Ergebnisse der Wissenschaft, wie Menschen ticken, wie das Gehirn des Menschen arbeitet, wenn wir das nicht ernst nehmen würden in unserer Verkündigungspraxis, wenn wir das nicht einsetzen würden, weil wir doch ein sehr, sehr wichtiges Ziel haben. Also darauf zu verzichten, es nicht einzusetzen, nur weil es auch die Gefahr in sich trägt, zu manipulieren, würde für mich nicht aufgehen. Das Argument ist nur dann berechtigt, wenn ich falsche Motive habe oder wenn ich überziehe. Da sind wir jetzt bei 47.
Ich halte noch mal kurz dagegen.
Ich muss auch noch was sagen, ja?
Okay, sag.
Nee, naja, gleich. Okay, mach ruhig.
Ich hab mich in der Vorbereitung auf die Serie, auf diese Predigtthema, habe ich mich noch mal ein bisschen eingelesen in einem Buch von Leonard Fenn. Das ist über Homiletics bei De Kruijter rausgekommen. Und er hat über so die Formen der Predigt in der Kirchengeschichte gesprochen. Und er hat darüber gesprochen, dass gerade in der bei den Kirchenvätern am Anfang, zum Beispiel Origenes, dass er klassische Rhetorik und so weiter abgelehnt hat. Dass sie bewusst, man könnte fast sagen, unrhetorisch gepredigt haben, so schreibt es Leonard Fendt, und sich dagegen gewehrt haben, dass eben die christliche Botschaft dann so mit der klassisch-griechischen Rhetorik verschmolzen ist. Das ist dann erst im 4. oder 5. Jahrhundert passiert, sagt Leonard Fendt. Vorher haben sie es bewusst nicht gemacht und man sagt ja auch irgendwie Paulus nach, dass er, wenn er vor Ort war, nicht große Worte gemacht hat.
Ja, er war kein guter Prediger,
genau.
Wie Apollos zum Beispiel.
Genau, kein guter Prediger war. Also ich halt einfach mal dagegen und würde sagen, ja vielleicht sollte man doch nicht so eine Show draus machen.
Absolut. Da bin ich auch sehr, sehr empfindlich an der Stelle. Deswegen wollte ich noch was zu Stephen Furtick sagen. Also ich finde ihn brillant. in seiner Performance auf der einen Seite. Er redet ja auch nicht nur oberflächliches Zeugs daher, sondern seine Merksätze. Das ist zum Beispiel ein Stilmittel, was ich an ihm sehr, sehr schätze, dass er in jeder Predigt quasi seine Inhalte nochmal in kurze Sätze prägnant runterbricht, die man sich dann behalten kann. Darum geht es ja. Wie bleibt eine Predigt in Erinnerung? Und da ist er schon sehr, sehr, sehr gut. Nummer ein Zitat von ihm. When God demands more of you, it's because he sees more in you. Hm. Also ein ganz typischer Fertig-Satz, den kannst du mit nach Hause nehmen. Also wenn Gott etwas mehr von dir erwartet, dann deswegen, weil er mehr in dir sieht. Hm. Ne? Das ist stark. Und du bist auch so ein Typ, der sowas praktiziert. Das gefällt mir.
Ich liebe Kernsätze. Ja.
Das ist auch etwas, was didaktisch einfach notwendig ist. Da ist er sehr, sehr gut unterwegs. Er hat nicht nur seichte Gedanken, er hat oft auch tiefe Gedanken. Man merkt, das Thema ist auch biografisch irgendwie durchlebt. Er spricht auch viel über Angst, über Zweifel und solche Dinge. Sehr biografisch geprägt und dadurch auch, hat er auch einen gewissen Schwung, eine mitreißende Kraft, weil es ist er selber. Er predigt sich. Das ist großartig.
Ja, mir ein bisschen viel übers Ich.
Ja,
Ich, du bist wichtig und so weiter.
Stimmt, aber bleiben wir mal nur bei der technischen Seite. Da hat er echt viele Pluspunkte.
Absolut.
Was allerdings für mich nicht mehr geht, ist der frenetische Applaus, der Einsatz, also der zu inflationäre Einsatz von unterstützenden Musikeinlagen, wo dann hochgepusht wird, dass da alle ein, zwei Minuten eine ganze Menge aufspringt und frenetisch applaudiert und ausrastet. Das ist sehr, sehr befremdlich und hart an der Grenze, das Evangelium zu einer Show verkommen zu lassen. Das muss man ihm schon mal ins Stammbuch schreiben. Das sollte er meiner Meinung nach unterbinden. Ja? Also das geht gar nicht. Weil dadurch natürlich schnell der Eindruck entsteht, der wird ein Personenkult betrieben und er legt es darauf an, dass solche Momente entstehen. Ja,
definitiv.
Wenn man das ein, zwei Mal in der Predigt macht, ist es okay, aber wenn es quasi alle zwei Minuten stattfindet, ist es nicht mehr erträglich. Deswegen kann ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr gut hören und auch nicht mehr gut sehen, obwohl ich ansonsten vieles an ihm schätze. Aber das ist zu viel Performance. Das ist dann auch berechtigte Kritik, wenn wir sagen, das ist jetzt schon die Grenze überschritten, nach meinem Geschmack. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, du bist ja, eine andere Generation.
Ich habe noch nie so viel Stephen Furtick gehört, wie jetzt in der Vorbereitung für diese, für diese Predigt. Ich kann es nicht mehr hören, der 21-jährige David hätte wahrscheinlich gesagt, wow, cool, mega, mega, ist einer meiner Lieblingsprediger und so weiter. Der 29-jährige David würde wahrscheinlich sagen, Timothy Keller ist einer meiner Lieblingsprediger oder sowas. Also es hat sich doch dann deutlich verlagert. Ich glaube schon, dass er in der heutigen Generation sehr, sehr gut ankommt. Für mich persönlich ist es auch deutlich drüber. Ich will aber nur darauf hinweisen, ich glaube, man muss eine Sache verstehen. Das, wie er es macht, hat ganz, ganz viele Einflüsse auch aus der afroamerikanischen Kultur.
Ganz offensichtlich,
also für uns Westler ist es jetzt, sehen wir das jetzt bei ihm. Aber wenn man mal irgendwelche YouTube-Gottesdienste aus Afrika, Nigeria, Kamerun sich anschaut.
Muss man zugeben.
Da geht es in einer Tour so. Das ist für uns absolut befremdlich. Und ich finde auch, es hat da eine absolute Grenze erreicht. Und das ist meine Meinung, wo der Prediger zum Hauptzentrum der Predigt wird in der Performance. Und das ist schon in gewisser Maßen bei Stephen Furtick so. Wie gesagt, deswegen dieses Ich, das ist mir zu viel, die Performance auch, aber hat einfach stark auch afroamerikanische Einflüsse. Er hat auch viele Afroamerikaner bei sich in der Kirche. Das muss man vielleicht, finde ich, an der Stelle dagegen halten. Klar, da kommt ein Timothy Keller als jemand, der einfach nur auf der Bühne ruhig steht, in sein Standmikrofon redet.
Doziert.
Fast schon doziert, sehr nüchtern, theologisch ist. Mhm. Kommt der besser an, bei jetzt jemandem wie mir. Auf der anderen Seite, klar, erreicht auch Stephen Furtick mit seinem Stil sehr, sehr viele Menschen.
Ja, also was heißt, er kommt besser an? Timothy Keller kommt ja bei ganz, ganz vielen sehr gut an. Bei Pfingstern vielleicht nicht so häufig. Pfingster sind schon so ein bisschen abonniert auf das emotionalisierte Verkündigungsparadigma. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es gibt auch ganz viel anders geprägte Christen, die es eher ruhiger wollen und denen es deutlich mehr um den Content geht, den Inhalt. Und da spricht er ja ganz, ganz viele Leute im Westen an. Ich würde mal sagen, was seine homiletischen Fähigkeiten anbelangt, reicht er lange nicht an Furtick heran.
So rhetorisch meinst du so?
Ja, rhetorisch ist er nicht besonders gut. Aber offensichtlich hat er sein Publikum, weil er nicht über das Wie kommt, sondern über das Was kommt. Also über
die Inhalte. Ich glaube, der Unterschied ist der. Ich glaube, Timothy Keller ist ein Bestseller-Autor und Stephen Furtick ist ein Grammy-winning Musikschreiber. Mhm. Also der eine schreibt Lieder, der andere schreibt Bücher und genau das sieht man, finde ich, auch in den Predigten.
Bestimmt,
ja. Der eine ist wie ein Popstar auf der Bühne, der andere wie ein Autor. Mhm. Da sieht man so, finde ich, so die Kontraste.
Ja.
Aber ja.
Ja, und was man bei Timothy Keller nochmal sagen muss, mal abgesehen vom Predigtstil her, erst von der vom Repertoire her, über was er predigt, sehr viel weiter aufgestellt. Der predigt also nicht nur über Identitätsfragen, Angst, wer du bist, was aus deinem Leben werden kann. Der spricht die gesellschaftlichen Themen an, Rassismus, er spricht Sexualethik an, ist ja sehr mutig an der Stelle. Die Wahrheitsfrage ist ihm sehr, sehr wichtig.
Soziale Themen hat er.
Themen, eine sehr, sehr große Bandbreite, ist dadurch sehr viel ausgewogener. Das muss man schon sagen und von daher an der Stelle auch vorbildlich, weil wir natürlich alle, wenn wir nicht aufpassen, dazu tendieren, unsere Lieblingspredigten zu predigen, unsere Lieblingsthemen. Und du hast auch welche, bestimmt.
100%.
Und fallen dir welche ein?
Ja, auf jeden Fall. Ich lieb's vom Indikativ zum Imperativ. Du bist heilig, also lebe heilig. Und ja.
Sowas liebst du.
Ich lieb's. Okay. Aber das ist ein guter Punkt, weil damit kommt eine zweite Stilfrage einher und die an den beiden sichtbar wird. Timothy Keller predigt expositorisch. Das heißt, er nimmt eine Perikope, einen Bibeltext, und er predigt den durch. Er geht da rein und er geht manchmal auch Vers für Vers durch den Text und dadurch geht er durch ganz viele Themen durch, weil er predigt die Themen, die im Text vorgegeben sind. Mhm. Stephen Furtick erscheint manchmal auch expositorisch, also er hat einen Bibeltext, den er am Anfang vorliest, aber meiner Meinung nach kommt er am Ende zu einer Themenpredigt, also er hat eigentlich schon sein Thema im Kopf, über das er predigen will, und dann kommt er immer wieder zu diesem Thema zurück. Mhm. Und damit haben wir eigentlich eine wichtige Diskussion, also die ja auch, also Textpredigt oder Themenpredigt. Mhm. Also für die, die nie gepredigt haben, ist quasi der Unterschied, musst du dich an deinen Text halten und du hast einfach das Thema, der Predigt ist der Text. Oder hast du ein Thema, wie zum Beispiel, ich predige heute über die Liebe Gottes und dann suchst du dir deine Bibelstellen quasi zusammen. Und ich denke, das ist schon ein entscheidender Unterschied, weil Stephen Furtick macht quasi tausende Mini-Predigten in einer großen Predigt. Immer wieder hat es kurze Höhen, weil er ganz, ganz viele Themen anschneidet, die ihm wichtig geworden sind, während Timothy Keller versucht, den sogenannten Scopus aus dem Text herauszuarbeiten, also die Kernaussage eines Textes. Und so hat vielleicht seine Predigt nicht andauernd kleine Nebenthemen, die ihm gerade einfallen, sondern er bindet sich stärker an den Text in dem, was er predigt.
Ja, ich würde ein bisschen widersprechen. Stimmt, auf der einen Seite, aber es ist ja nicht nur das Gegenüber von Textpredigt und Themenpredigt, sondern was mir bei ihm auffällt, ist, dass er das Narrative, also die narrativen Geschichten der Bibel, besonders liebt.
Hm.
Ne? Also stimmt. Man kann eine Themenpredigt, sammelt sich von überall her irgendwelche Aussagen und verbindet sie systematisch. Hm. Hat immer die Gefahr, trocken zu werden, langweilig zu werden, den Hörer zu überfordern in der Vielfalt der Gedanken. Eine narrative Predigt, also die Geschichte von Petrus, wie er auf dem Wasser wandelt, hat in sich selbst eine Spannung, die du aufgreifst, verstärkst, durch eigene Geschichten ergänzt und damit immer unglaublich lebendig bist, weil die Identifikation mit dem Gegenstand der Predigt, nämlich meistens einem Menschen, ist sehr hoch, wenn du sie mit eigenen Geschichten unterfütterst und sie in unsere heutige Zeit überträgst. Das kann der Furtick sehr gut, finde ich.
Ja, aber ist ja eigentlich lustig, du sagst gerade, Themenpredigten haben die Gefahr, oft trocken zu sein. Mhm. Ich würde mal behaupten, alle jungen Hörer würden genau das Gegenteil behaupten. Textpredigten sind in der Gefahr, trocken zu sein. Deswegen machen sie auch so wenig Freikirchen, sondern haben dann immer ihre Liebe-Ist-Serie, Beziehungsserie, Heilig-Geist-Serie. Aber die konservativen Kirchen, die Brüdergemeindler, keine Ahnung, John MacArthur, der predigt durch die Bibel durch und im Hebräerbrief 1 bis... Und dann predigt er alles durch. Also, dass man eher sagt, also vom Gefühl her glaube ich es genau andersrum. Weil, nehmen wir mal eine sehr ansprechende Kirche der heutigen Zeit, ICF. In Deutschland ICF München. Wahrscheinlich mit die ansprechendsten Predigten, die wir heutzutage in Deutschland auf dem Markt haben.
Top. Warum?
Ja, Illustrationen. Anschaulich.
Aber die gegenständliche
haben
Predigten.
Immer ja. Themenpredigten. Die haben ganz selten Textpredigten.
Das
und
stimmt.
Dann sehr, sehr stark gemachte Themenpredigten. ich im theologischen Seminar, wenn wir Homiletikunterricht haben und ich hätte eine Themenpredigt gehalten und heute auch noch die Studenten, wir wären durchgefallen.
Ja.
Mit einer Themenpredigt darfst du gar nicht antreten.
Ja, weil deswegen habe ich gesagt, eine Themenpredigt oder eine Themenpredigt, die wer systematisch verschiedene Aussagen zusammenbringt, hat immer die Tendenz, trocken zu werden. Danach, dazu stehe ich zu der Aussage. Bei ICF wird diese Gefahr dadurch umgangen, indem sie mit Gegenständen arbeiten. Die räumen irgendwelche Sachen auf die Bühne, da kannst du dann Pfeil und Bogen schießen oder irgendwas fährt über die Bühne rüber und wilde Sachen oder Leute sitzen im Boot und rudern. Und das hat eine eigene Dramaturgie, eine eigene Spannung, sodass sie den eigentlich trockenen Gegenstand durch die Illustration wieder lebendig machen und damit solche Predigten doch unglaublich unterhaltsam sind. Das ist eine unglaubliche Stärke von ICF, da bewundere ich sie für und da könnten wir alle mehr von lernen. Trotzdem würde ich einem jungen Prediger immer empfehlen, und das ist das, was ich feststelle, auch als ich selber noch ein junger Prediger gewesen bin, ich habe mich immer auf Themenpredigten gestürzt. Das ist ein Fehler. Fang lieber mit einer narrativen Geschichte an. Wilhelm Busch ist mein Lehrer gewesen. Natürlich ist er schon lange tot gewesen, als ich anfing zu predigen. Aber Wilhelm Busch wurde uns damals empfohlen, der Essener Jugendpfarrer aus den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. Der hat extrem gut das Genre beherrscht, narrative Geschichten ansprechen und packen zu erzählen, weil sie eine eigene Spannung haben. Da bist du viel schneller bei der emotionalen Seite und kannst Menschen packen, als bei einer Themenpredigt. Das musst du gut können, da musst du gut sein und das sind Anfänger in der Regel noch nicht.
Es ist lustig, weil ich würde einen anderen Tipp geben.
Ja?
Ich würde eher einen Tipp geben, nimm einen Lehrtext. Es ist viel einfacher, den Hauptpunkt zu haben.
Ja, aber Gefahr, du musst ihn aber auch gut rüberbringen.
Also, okay, wir sind uns einig, keine Themenpredigen. Und vielleicht auch kurz erläutert, warum. Ganz einfach, wenn du sagst, ich nehme mal ein Beispiel, ich predige über die Liebe in der Bibel,
ja,
dann müsstest du, wenn du es theologisch sauber vertretbar machst, müsstest du alle relevanten Texte der Bibel zum Thema Liebe auslegen und dann zu einer Themenpredigt machen. Und das passiert bei einer Themenpredigt natürlich nicht. Wir sagen, ich predige über Liebe in der Bibel, aber am Ende habe ich doch nur Liebe beleuchtet, sagen wir mal, aus dem Korintherbrief. Dann ist es ehrlicher zu sagen, der erste Korintherbrief sagt über Liebe das und das und nicht die ganze Bibel sagt über Liebe das und das.
Natürlich.
Okay, jetzt sind wir aber bei narrativen Texten und fällt mir bei Fertig auf. Wenn der macht ganz viele Predigten über narrative Texte und der verliert sich dann in tausend kleinen Details. Also jetzt habe ich gerade eine Predigt von ihm gehört, da fing er schon an bei der Zwischenüberschrift in der Bibel. Die hieß dann nämlich, Jesus heilt zwei Blinde.
Narrativer Text.
Und dann fing er an zu predigen und sein erster Punkt war, die Überschrift ist falsch. Die sind ja auch nicht inspiriert, die Überschriften. Da müsste heißen, Jesus heilt zwei Mutige. Mhm. Weil wer hat denn die Erlaubnis, diese Blinden als Blinde zu betiteln? Und lass den Teufel nicht über deinem Leben etwas aussprechen, was Gott nicht über deinem Leben ausgesprochen hat. Und dann fing er an zu predigen. Und was ich damit sagen will, ist bei narrativen Texten, dann bleibt er stehen, dann heißt es im Text, er ging die Straße entlang und blieb stehen.
Mhm.
Und dann hält er eine kleine Mini-Predigt. Manchmal im Leben müssen wir stehen bleiben, um die richtigen Sachen zu erkennen. Und ich denke mir, das ist überhaupt nicht die Aussage des Textes.
Nein.
Also das ist ein kleines Detail und du hängst dich daran auf. Und du machst tausend kleine Feuer auf. Das kribbelt mich.
Ja, aber wieso? Letzten Endes macht er das deswegen, um die Spannung hochzuhalten und nimmt man Nebengleis in Kauf, um die Aufmerksamkeit immer wieder hochzufahren, weil er, wenn er jetzt eine Stunde, er predigt ja relativ lange, nur über die Liebe oder nur über das Blindsein spricht, dann sackt natürlich der Aufmerksamkeitspegel.
Ja, aber dann bringt er immer wieder seine Themen und seine Aussagen da rein, die aber nicht im Text sind. Und das ist eben meine Gefahr. Na gut, wir einigen uns mal. Gibt's auch unterschiedliche Zugänge.
Ja.
Ich würde gerne zum Ende der Predigt noch über eine Sache, zum Ende der Predigt, sage ich schon.
Du predigst ja auch.
Podcast-Folge, dann kommen wir auf die Zielgerade damit. Eine Sache sprechen. Und zwar, all das hat ja auch damit zu tun, dass sich das Predigtparadigma in den letzten Jahren verändert hat.
Ja.
Also wir haben in der Vorbereitung auf die Serie darüber gesprochen, was du in deinem Homiletikunterricht gelernt hast und was man heutzutage in seinem Homiletikunterricht lernt. Fass mal in kurzen drei Sätzen zusammen. Was hast du über Predigen gelernt? Wie sollst du predigen, als du damals auf dem theologischen Seminar warst?
TSE 1988. Ja. Unser Bibelschuldirektor Richard Krüger bläut uns ein. Wann ist eine Predigt eine gute Predigt? Erstens, wenn der Prediger hinter die Botschaft zurücktritt in seiner Erscheinung. Also bitte keine grellen Krawatten, damals hat man noch Krawatten getragen, oder irgendwelche verrückten Socken oder Schuhe. Bleib in deiner ganzen Aufmachung, so wie du dich anziehst, wie du dich kleidest, wie du dich quasi darstellst, bleib zurückhaltend. Mhm. Erster Punkt. Zweitens, predige das Wort. Die Leute wollen die Bibel hören und nicht deine Storys. Es geht um die ewige Wahrheit des Evangeliums. Also halt dich zurück mit deinen Geschichten. Drittens, biete einen Fortschritt. Führ die Leute nicht nur im Kreis herum, sondern bau deine Predigt so auf, dass du von einem Punkt zum anderen kommst und die Sache sich immer weiter zuspitzt. Ja, dass sie am Ende zu einem Höhepunkt heranreift und der Kernaussage, also erstens, zweitens, drittens, nähere dich deinem Thema, entfalte es, um es dann nachher griffig rüberzubringen. So, das ist das Predigtparadigma 1988. Was ich heute feststelle, ist das krasse Gegenteil. Der erste Ratschlag, den ich heute einem Prediger geben würde, also ich nicht, aber andere machen das, fall auf alle Fälle auf, um alles in der Welt, so wie du auf die Bühne raufkommst, du musst den Leuten irgendwie schon so, wow, was ist das für ein Typ, ja? Das kann deine Frisur sein, das kann die Mütze sein, die du aufhast, das kann jetzt die zerrissene Hose sein, irgendwie solltest du auffallen, irgendwie... Solltest du
Vorsicht, Übertreibung.
Du solltest als Person interessant sein. Und das hat auch was mit dem zweiten Punkt zu tun. Die Person des Predigers ist heute viel wichtiger als früher. Du sollst deine Geschichten erzählen. Die Bibel, ja, die Bibel brauchst du so als Sprungbrett, ja, aber dann erzähl, wie diese Bibeltexte in deinem Leben zur Wirkung kommen. Das ist das Entscheidende. Also erzähl viel aus deinem Leben. Und das dritte ist, mach's möglichst einfach. Keep it simple. Die Leute hören nicht mehr so lange zu. Die sind schnell überfüttert und dann bleibt gar nichts hängen. Ein Punkt. Ein Punkt reicht. Von allen Seiten ihn beleuchten. Fordere nicht zu viel von deinen Zuhörern, sondern bleib einfach in deiner Aussage. Kein Gedankenfortschritt, ne? Sondern eine Sache und die bringst du rüber. Und es ist vielleicht jetzt ein bisschen zugespitzt.
Es ist schon deutlich zugespitzt.
Aber es stimmt, ist auch eine Wahrheit drin, ja?
Ist ja auch so. Das stimmt tatsächlich.
Und deswegen kommt so ein Typ wie der Stephen Furtick natürlich extrem gut an. Der sieht klasse aus, hat auch tolle Sachen immer an und ist ein Musiker, schreibt Texte. Allein als Person ist wahnsinnig interessant. Also interessiere ich mich für das, was er sagt. Mm. Dann kommen die ganzen Storys, die er erzählt. Und Gedankenfortschritt.
Ja, bei ihm ist es eher einzelne Feuerwerke.
Ja.
Aber ich meine, natürlich, also ich kann beide Paradigmen echt gut verstehen, damals, 88 und auch heute. Mhm. Denn vielleicht ist das Ergebnis, also warum wir heute da sind, wo wir sind, einfach auch ein ehrliches Eingestehen, der Prediger ist nun mal mit seiner Kleidung, mit seinem Auftreten, er ist automatisch Teil der Botschaft. Ob er das jetzt zugibt oder nicht. Mhm. Nehmen wir mal Timothy Keller. Der hat ja wirklich jetzt auf sein Outfit und so nicht so großen Wert gelegt.
Der war noch TSE 88.
Ja, irgendwie so. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Wenn er nicht gepredigt hat in seiner Kirche, ein Freund von mir war mal dort in seiner Kirche in New York, dann meinte mein Freund, oh, der Gottesdienst, der war echt langweilig. Und dann kam noch ein anderer Prediger hoch und der hat natürlich nicht so gut gepredigt wie Timothy Keller. Oh, es war nicht so ein guter Gottesdienst. Also natürlich, auch wenn es nicht eine Performance war, am Ende war es doch die Person Timothy Keller.
Das stimmt.
Die wichtig war und dann ist man vielleicht heute ehrlicher. Ich finde es überzogen, wenn man dann rumläuft wie ein Hippie, sagen wir mal, zerrissene Jeans und man ist total da der bunte Vogel, wenn es zu einem passt vielleicht. Ich bin da ein bisschen wieder abgerückt. Ich glaube, die Generation jetzt rückt auch wieder ein bisschen davon ab. Übertreib's nicht. Mhm. Aber natürlich mit deinem Outfit connecte auch mit deiner Zeit. Also, wenn du jetzt im Anzug in der heutigen Zeit auf die Bühne kommst, also in unserem Kontext, ist es auch irgendwie weird. Weil es passt irgendwie nicht. Es schafft direkt eine Distanz. Oh, er denkt, er ist der Große und wir sind so das normale Volk.
Ja.
Und das andere natürlich, erzähl Geschichten, ja. Menschen wollen connecten über Schwächen. Also gerade erzähl Geschichten, wo es mal nicht so gut bei dir lief, weil dann
Storytelling.
Leute fühlen sich verbunden. Und das dritte ist ja, vielleicht ist es einfach auch eine Wahrheit der heutigen Zeit, dass es zumindest eine Kernaussage geben sollte. Bin ich ein Verfechter von, weil ich glaube einfach in der Zeit von TikTok, Instagram, Social Media ist diese Aufnahmespanne kleiner. Ich bin immer noch, würde ich zumindest versuchen, in meinen Predigten immer noch, dass trotzdem was gelernt werden kann und dass man trotzdem mit Text wächst und so weiter. Also würde ich sagen, dass das nicht vernachlässigt werden muss. Man kann aber auch beides, finde ich, miteinander verbinden. Man kann auffallen, ohne direkt der Mittelpunkt der Predigt zu sein. Oder man kann connecten. Man kann einen Kernpunkt haben ohne dass man nebenher gar keine anderen Aussagen hat. Also ich finde, man kann auch das Beste aus zwei Welten verbinden. Das ist zumindest das, was ich so ein bisschen immer wieder versuche. Also die Performance ist wichtig, aber sollte eben nicht überzogen werden.
Ja, und du hast es eben gesagt, Timothy Keller ist zwar von deiner Erscheinung her kein Charismatiker, ja, also er kommt nicht auf die Bühne und nimmt den Raum ein, so wie er da auftritt, aber er hat ganz offensichtlich auch eine Aura gehabt, um mal diesen Begriff zu nehmen, eine Ausstrahlungskraft, die für die Menschen wichtig war. Also wahrscheinlich ist es seine Gelehrsamkeit, dieses feste Vertrauen, wenn der was sagt, dann hat das Hand und Fuß. Das ist schon mal eine Autorität, die er mitbringt, ohne überhaupt irgendwas gesagt zu
haben. Hat auch Gefühle geweckt. Am Ende vielleicht Gefühl des Vertrauens, der Sicherheit.
Ja, also das heißt, es wäre völlig verfehlt zu sagen, ich muss jetzt mein Predigtstil verändern, mich jetzt wild anziehen und dann nur noch ein paar Storys erzählen, dann funktioniert das. Das glaube ich nicht, sondern auf die Dauer kommt es immer auf die Person des Predigers an. Da bin ich schon bei dir. Lothar Kraus, mein alter Freund, sagt immer, wenn es darum geht, welche Gemeindemodelle, welche Kirchenmodelle, welche Strategien sollten wir anwenden. Da gibt es ja mal das eine, mal das andere, Zellgemeinde, ja oder nein, Gästegottesdienste, ja oder nein, attraktional, ja oder nein. Er sagt, das sind alles nur Modelle, die ihren gewissen Wert haben, aber am Ende kommt es doch immer auf die Person an, auf den Leiter, auf die Person des Leiters, und er kann quasi letzten Endes jedes Modell zum Leben erwecken, Kraft seiner persönlichen Autorität, die er hat. Und da bin ich schon bei dir, das wird, glaube ich, das war früher wichtig, ist auch heute wichtig, also arbeite vor allen Dingen an deiner Glaubwürdigkeit, an deiner Persönlichkeit, und dann wird deine Predigt auch nachhaltiger werden. Das glaube ich schon.
Und ich ergänze mal ganz fromm, aber vollkommen überzeugt, am Ende kommt es auch ganz stark auf den Inhalt an, deiner Predigt, und darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen, in zwei Wochen. Das ist vielleicht sogar noch das Wichtigere. Mhm. Was sollte denn der Inhalt einer Predigt sein? Und da, glaube ich, wird es dann zentral, dass eben das ewige Wort immer wieder aktualisiert wird. Ja, was ist da wichtig? Darüber sprechen wir in zwei Wochen. Ich würde sagen, Bernhard, wir kommen jetzt mal auf die Zielgerade.
Yes.
Wir freuen uns über jeden, der eingeschaltet hat. Wir machen einen Schlussstrich, oder?
Schlussstrich, vielleicht noch ein bisschen anteasern, was das nächste Mal auf uns zukommt. Wir sprechen über das Was der Predigt, und wir sprechen darüber, wann ist eine Predigt evangeliumsgemäß. Hm. Ich möchte schon mal zwei Gedanken mit auf den Weg geben, von denen ich überzeugt bin. Das Erste ist, eine Predigt ist dann evangeliumsgemäß, wenn sie nah bei Gott ist. Das heißt, wenn die christuszentriert ist und evangeliumszentriert. Wenn also die Botschaft des Evangeliums auf das Leben der Menschen bezogen wird und nicht das Leben der Menschen auf Gott projiziert wird. Das ist ein großer Unterschied. Und zweitens, nah beim Menschen. Eine Predigt ist dann relevant und evangeliumsgemäß, wenn sie alltagsorientiert ist. Wenn sie Fragen beantwortet, die gestellt werden, und nicht Fragen aufwirft, die keiner, oder Fragen beantwortet, die keiner stellt. Es muss also lebensrelevant sein. Das, glaube ich, entspricht dem Evangelium. Und so in dieser Spannung, glaube ich, bewegt sich ein nachhaltiges Predigen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir jedenfalls sind es.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Wir hören uns.
Ciao.
Ciao.